Herzlich willkommen zum ersten Interview des Hauptstadtberichts. Das erste Interview wird sich um Geldpolitik drehen. Die Geldpolitik ist ein einflussreicher Faktor für die europäische Wirtschaft und Politik. Dieser Einfluss sollte zu einer breiten Diskussion der Geldpolitik führen. Doch Geldpolitik ist kompliziert und das schreckt ab. Für eine erste Annäherung zu diesem Thema suchte ich deshalb jemanden, der Geldpolitik verständlich rüberbringen kann. Glücklicherweise zeigte sich der Geldökonom und Wirtschaftsjournalist Fabio Canecci zu einem Gespräch bereit. Er moderiert den gut verständlichen und erklärenden Geldpolitik-Podcast Geldcast. Wir sprechen zuerst über die Aufgabe der Zentralbanken und diskutieren ihre verschiedenen Werkzeuge. Fabio Canecci erklärt, wie die Europäische Zentralbank, die Schweizerische Nationalbank und die US-Notenbank verschieden auf die momentane Krise reagieren. Dann sprechen wir über ein alternatives geldpolitisches Mittel, das sogenannte Helikoptergeld, und über den Effekt der aktuellen Geldpolitik auf die Ungleichheit. Die Audioqualität auf meiner Seite des Gesprächs lässt etwas zu wünschen übrig. Ich bitte um Verständnis für dieses erste Interview. Ebenfalls merkt man mir die Nervosität vor diesem ersten Interview etwas an, wenn meine Frage in einer etwas verhaspelten Grammatik rüberkommen, tut es mir leid und bitte auch hier um Nachsicht. Aber jetzt auf ins Gespräch. Herzlich willkommen, Fabio Canecci. Du bist Geldökonom und Wirtschaftsjournalist und ich darf dich heute ein paar Fragen zur Geldpolitik in Europa und in der Schweiz stellen. Herzlichen Dank, dass du da bist.
Gerne, danke dir.
Die Aufgabe einer Zentralbank ist, der Wirtschaft und Gesellschaft Geld zur Verfügung zu stellen. Und zwar so viel, dass der Wert des Geldes ungefähr stabil bleibt. Die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank haben zur Aufgabe, die Preisstabilität ihrer jeweiligen Währung zu sichern. Weshalb ist die Preisstabilität wichtig für die Wirtschaft?
Ja, das ist natürlich die zentrale Frage aller Notenbanken, diese Preisstabilität zu gewährleisten. Es ist lustig, dass du diese Frage einbaust, weil ich bin gerade dabei, auch einen Podcast vorzubereiten, den ich nächste Woche aufnehme. Das ist ein Geldpolitik-Podcast, der heißt Geldcast, den findet man unter anderem auf Spotify oder auf Swissinfo, wo der publiziert wird. Und doch geht es um diese Frage, ja, Preisstabilität, weshalb? Und ich denke, wir müssen hier vielleicht eher über Inflation sprechen als über das Preislevel. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, unerwartete Inflation und erwartete Inflation. Also wenn wir unerwartet hohe Inflation haben, dann ist es nicht so gut für Leute, die ihr Geld auf dem Bankkonto rumliegen haben oder in Cash zu Hause rumliegen haben, weil dann wird dieses Geld einfach plötzlich weniger wert und das schadet tendenziell den ärmeren Leuten, weil die nicht ihr Geld in Aktien oder Immobilien investieren können. Und bei der erwartet hohen Inflation ist es etwas weniger schlimm, weil wenn die Inflation erwarteterweise hoch ist, dann sind üblicherweise auch die Zinsen hoch, dann wird man also entschädigt. Für diese Geldentwertung ist das etwas weniger schlimm, aber es gibt verschiedene Forschung, die dann sagt, dann haben wir Probleme mit häufigen Preisanpassungen, großer Preisvariabilität und das ist nicht effizient in einer Wirtschaft, wenn man sich Sorgen darum machen muss, wie hoch sind die Preise nächstes Jahr.
Vielen Dank. Ich hatte vergessen, am Anfang das zu sagen. Natürlich, auch ich bin über den Geldcast, diesen Podcast, auf dich aufmerksam geworden und bin da ein großer Fan und kann diesen Podcast nur empfehlen.
Danke.
Wie schleust denn die Zentralbank Geld in die Wirtschaft und wie hängt das mit den Negativzinsen zusammen?
Ja, so direkt schleust die Zentralbank eigentlich gar nicht Geld in die Wirtschaft. Was die Zentralbanken eigentlich machen, ist, die setzen Anreize für das Bankensystem, um Geld in die Wirtschaft zu pumpen in Form von Krediten. Und das Bankensystem schafft dann immer Geld, das effektiv in der Realwirtschaft ankommt, immer dann, wenn sie einen Kredit vergeben. Und die Negativzinsen, die machen, dass es profitabler wird, für Banken Kredite zu vergeben. Oder sagen wir es anders, dass es mehr Firmen gibt, die Kredite nachfragen. Also wenn wir das an einem Beispiel aufhängen, wenn man ein kleines Startup ist und Ende Jahr nur 1% Zins zahlen muss, dann muss die Idee nicht eine Jahrhundertidee sein, dass man dass man diesen Zins bezahlen kann. Wenn die Zinsen aber 5% sind, sehr hoch sind, dann ist es tendenziell schwierig, genug Gewinn erwirtschaften zu können, um diese 5% Zins zahlen zu können. Das heißt, je tiefer die Zinsen sind, desto mehr Ideen finden eine Finanzierung bei den Banken. Das ist zumindest die Lehrbuchtheorie hinter diesem Zinskanal.
Du sagst, das ist die Lehrbuchtheorie. Gibt es da denn auch noch andere Theorien dazu?
Ja, momentan ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil nicht ganz klar ist, ob es an der Kreditnachfrage hängt, ob es am Kreditangebot hängt. Das war vor allem nach der Finanz- und Wirtschaftskrise eine große, große Frage. Ja, haben wir zu wenig Kreditnachfrage oder sind die Banken einfach nicht bereit, diese Kredite in die Realwirtschaft rauszugeben? Jetzt beispielsweise, was die Europäische Zentralbank versucht, finde ich sehr, sehr interessant. Die haben ein Programm aufgesetzt, das heißt Targeted Longer Term Refinancing Operations, TLTROs abgekürzt. Und dort ist die Idee folgende, dass man den Banken sagt, ja, wenn ihr gewisse Ziele erreicht in eurer Kreditvergabe, wenn ihr genügend Kredite vergebt an die Realwirtschaft, dann könnt ihr zu uns kommen, bei uns zu -1% Geld aufnehmen. Und dieses Geld dann direkt auch wieder bei uns parkieren, aber nur zu -0,5%. Und das ist ein 0,5 Prozentpunkte Zinsdifferenz, die Banken als Gewinn einstreichen können, aber eben nur dann, wenn sie genügend Kredite vergeben. So funktioniert das Negativzinsregime in Europa momentan.
Okay, vielen Dank. Das ist ja die Frage, oder? Wenn die Banken als Zwischenhändler quasi des Geldes agieren und wenn sie selber eigentlich kein Interesse haben, das Geld zu vergeben, wenn die Banken kein Vertrauen haben in die Wirtschaftssituation, dann ist es schwierig für die Zentralbank, sie dazu zu bringen, das Geld dann auch wirklich in die Wirtschaft zu geben. Jetzt ist ein spannender Punkt, dass die Banken über diese TLTROs von der Europäischen Zentralbank incentiviert werden, einen Anreiz erhalten, damit sie das wirklich in die Realwirtschaft bringen. Aber naiv gefragt, was spricht dagegen, das an den Banken vorbei vielleicht direkt den Leuten zu geben? Ich meine, dann hätten sie ja Geld, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Ja, das ist eigentlich eine alte Idee, die du da ansprichst. Das ist Milton Friedmans berühmte Helikoptermetapher. Er hat da gesagt, wenn man zu tiefe Inflation hat, wie wir sie jetzt haben, die Inflation in der Schweiz ist negativ, die Inflation in der Eurozone deutlich unter dem Ziel von 2% oder knapp unter 2%. Was man dann machen könnte, ist einfach Geld drucken, in den Helikopter laden und über den Leuten abwerfen, dann wirkt das bestimmt inflationär und da bin ich mit ihm auch einig. Man könnte Helikoptergeld machen, Geld direkt den Leuten schicken, in der Schweiz zum Beispiel über die Krankenkasse oder einfach das Geld an den Bund ausschütten, in der Hoffnung, dass der dann das Geld irgendwie ausgibt. Funktionieren würde das? Ich habe mal einen Text dazu geschrieben, Anfang der Corona-Krise. Ich klicke da gleich mal rein, weil der Titel ist ein bisschen umständlich. Der Coronavirus-Crash gibt einer alten Idee neuen Schwung. Also den kann man nachlesen auf swissinfo.ch, da habe ich mal darüber geschrieben. Aber es gibt natürlich schon auch Bedenken bezüglich dieser Idee, nämlich, dass wenn sich die Leute daran gewöhnen, dass sie jedes Mal zu Weihnachten von der Nationalbank 1000 Franken geschickt bekommen und das über Jahre so geht, weil die Inflation vielleicht jahrelang zu tief ist, und dann plötzlich ist die Inflation nahe beim Zielwert und Thomas Jordan sagt, nächstes Jahr gibt es keinen Scheck mehr, dann ist es ein bisschen schwierig, da wieder rauszukommen. Da gibt es politischen Druck, das immer weiter zu tun, immer weiter zu tun, vielleicht auch immer mehr zu tun. Und das wirkt dann irgendwann in einer Situation, wenn man es eben nicht mehr möchte, inflationär.
Von den Zentralbanken wird nun auch erwartet, dass sie mithelfen bei einer Rezession, diese zu bekämpfen. Nun haben wir eine Rezession. Wie können Zentralbanken diese Rezession bekämpfen? Und gibt es Unterschiede zwischen den Herangehensweisen der EZB und der Schweizerischen Nationalbank?
Ja, ich denke, da gibt es sehr große Unterschiede, auch weil es eine spezielle Art der Rezession ist. Vielleicht können wir auch das FED noch ins Boot holen, wenn wir darüber sprechen. Bei der EZB denke
Das
ich.
FED für die Mithörer, das ist die US-amerikanische Nationalbank.
Genau. Ich denke, was der wichtigste Politikschritt war der EZB, war diese Zinssenkung, die gar nicht als Zinssenkung verkauft wurde, die in den Medien auch nicht wirklich als Zinssenkung analysiert oder dokumentiert wurde. Und Damit meine ich diese Zinssenkung auf -1% bei den Refinanzierungsgeschäften für die Banken. Das sind diese TLTROs, diese Targeted Longer Term Refinancing Operation, die eigentlich eine Subventionierung des Bankensystems in der Eurozone sind. Das hat sicher geholfen, in dieser Krise das Bankensystem stabil zu halten, speziell auch in südeuropäischen Ländern. Dann hat die EZB sehr, sehr viele Staatsanleihen gekauft von Frankreich, von Italien, weil sie gesehen hat, dass die Zinsen in diesen Ländern wieder steigen. Das ist etwas Ähnliches, das wir schon gesehen haben in der Euro-Krise. Und das möchte die EZB nicht zulassen, dass die Eurozone faktisch auseinanderbricht oder das Transmissionsmechanismus in diese Länder gestört ist. Also das große QE-Programm, Quantitative Easing-Programm. Dann, wenn wir zur Schweiz kommen, was hat die Schweiz gemacht? Die Schweiz hat auf der geldpolitischen Front, auf der streng genommen geldpolitischen Front nicht sehr viel gemacht. Zinssenkungen liegen nicht mehr drin bei -0,75%. Vielleicht wären noch 25 Basispunkte nach unten möglich gewesen. Die SNB hat davon abgesehen. Aber sie hat natürlich den Wechselkurs gegenüber dem Euro stabilisiert. Lange hat es so ausgesehen, als ob bei 1,05 gegenüber dem Euro einfach Schluss ist. Und sie hat mehrere 10 Milliarden aufgewendet in den letzten paar Monaten, um diesen Wechselkurs zu verteidigen. Und dann das FED, denke ich, die US-Notenbank, das war fast am spannendsten. Das FED hat ganz am Anfang der Krise sehr, sehr, sehr viele kurzlaufende US-Staatsanleihen gekauft. Und das deshalb, weil alle anderen Marktteilnehmer diese US-Staatsanleihen verkauft haben. Und das hat zu Aufwärtsdruck auf die Zinsen geführt. Das war ganz eine schwierige Marktsituation und das FED hat dort eigentlich verhindert, dass wir in eine zweite Finanzkrise geschlittert sind.
Kurz zu diesem FED. Wieso wurden so viele kurzfristige US-Staatsanleihen verkauft?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gab auch eine sehr, sehr große Unsicherheit. Normalerweise, wenn es in der Welt eine große Unsicherheit gibt, kaufen die Leute eigentlich US-Dollar. Das ist der Safe Haven, der internationale Safe Haven, ähnlich wie der Schweizer Franken, aber noch ausgeprägter. Vielleicht gehen alle in den US-Dollar. Und wenn sie dann mal US-Dollar haben, gehen normalerweise alle in diese US-Treasuries, in diese kurzfristigen US-Staatsanleihen. In dieser Krise war es anders. Da wurden sogar diese US-Treasuries verkauft und jeder wollte einfach US-Dollar-Cash halten. Und das hat dazu geführt, dass die Preise dieser Treasuries extrem stark gesunken sind und dementsprechend die Zinsen dieser Treasuries gestiegen sind, mitten in der Krise. Mitten in der Krise sind die Zinsen gestiegen und deshalb diese sehr, sehr starke Reaktion der US-Notenbank, indem dass sie gesagt hat, wir kaufen jetzt einfach so viele US-Treasuries wie nötig, um die Zinsen tief zu halten.
Du hast vorhin noch den Wechselkurs angetönt, den die SNB als eine ihrer wichtigsten Größen anschaut. Weshalb ist der Wechselkurs so wichtig und wie versucht die SNB ihn zu beeinflussen?
Ich denke, der Wechselkurs ist eigentlich das einzige Instrument, das die SNB momentan noch hat. Beim Zinsinstrument ist sie einfach ausgeschossen. Viel tiefer kann sie mit den Zinsen einfach nicht mehr runtergehen, sonst gibt es irgendwann sehr, sehr große Probleme im Bankensektor. Sie versucht das zwar mit verschiedenen Instrumenten ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Es wäre wahrscheinlich auch möglich, noch ein bisschen tiefer zu gehen, aber ich sehe nicht, dass die Nationalbankspitze irgendetwas in diese Richtung macht. Da bleibt als Instrument nur der Wechselkurs, weil der Wechselkurs hat eine sehr einfache Logik in diesem Sinn. Wenn man den Franken schwächt, dann werden alle Importe teuer. Und wenn die Importe in die Schweiz teurer werden, dann wird das Preisniveau in der Schweiz teurer. Dann werden alle Güter und Dienstleistungen in der Schweiz auch tendenziell ein bisschen teurer. Und das hilft der Nationalbank, die Inflation im Zielband zu halten von 0 bis 2%.
Und wie macht sie das aktiv?
Also ganz konkret macht sie das, indem dass sie Euros kauft oder Dollars kauft auf dem Währungsmarkt. Sie druckt neue Schweizer Franken, metaphorisch gesprochen, oder auch tatsächlich auf elektronische Art und Weise druckt sie Schweizer Franken und kauft damit Euros auf und dann bunkert sie diese Euros bei sich im Tresor.
Jetzt, weil die SNB so viel Euros kaufen muss, um diese Wechselkurse zu beeinflussen, erhöht sich auch die Bilanz der Nationalbank immer stärker und es gibt immer wieder Kommentare, die sagen, das ist gefährlich, es ist ihnen unangenehm, dass diese Bilanz so groß wird. Was ist das Problem an einer hohen SNB-Bilanz?
Ja, aus geldtheoretischer Sicht gibt es dort eigentlich keine Probleme. Im Prinzip kann diese SNB-Bilanz fast unendlich groß werden. die kann noch sehr, sehr stark wachsen, aus geldtheoretischer Sicht. Das Problem, das ich sehe, oder das in der Berichterstattung häufig genannt wird, ist mehr ein politökonomisches, denke ich, dass die Nationalbankspitze nicht will, dass da zu viel Geld rumliegt unter dem Bundesplatz, in diesen Tresoren der Notenbank, weil das einfach Begehrlichkeiten weckt. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung 1 Billion Schweizer Franken. Das sind riesengroße Beträge. Das ist ein Mehrfaches des BIPs der Schweiz. Also wir könnten alle mehr als ein Jahr einfach aufhören zu arbeiten, zu produzieren. Die ganze Schweiz könnte ein Jahr lang Ferien machen und die SNB-Bilanz wäre dann immer noch nicht leer. Da hätten wir immer noch nicht alles Geld aufgebraucht. Da liegt sehr, sehr viel Geld. Es gibt politische Begehrlichkeiten. Und ich denke, dass deshalb die SNB-Spitze nicht nur glücklich ist darüber, dass die SNB-Bilanz so groß ist.
Die politischen Begehrlichkeiten, die du nennst, da denkst du jetzt an zum Beispiel irgendwelche Investitionsprogramme oder Politikerinnen und Politiker, die ihre Lieblingsindustrien mit Subventionen überhäufen würden? Oder wie sehen solche politischen Begehrlichkeiten aus?
Ja, eine ganz konkrete politische Forderung an die SNB ist zum Beispiel nicht mehr in Firmen zu investieren, die Kriegsmaterial produzieren. Das ist eine Volksinitiative, die zur Abstimmung kommen wird. Und das ist auch ein bisschen eine Folge dieser hohen SNB-Bilanz, weil die SNB momentan um die 170 Milliarden Franken in Aktien investiert. Große Beträge. Dementsprechend fließt auch viel Geld in Rüstungskonzerne und in Ölkonzerne. Und irgendwann ist das auf dem Radar erschienen von Politikerinnen und Politikern, die sagen, das ist nicht gut. Und da stellt sich natürlich die Frage, gäbe es eine solche Volksinitiative auch, wenn da nur einige wenige Millionen in diese Firmen tröpfeln würden, anstatt von mehreren Milliarden. Da sehe ich so eine politische Einflussnahme auf die Nationalbank als Folge dieser großen Bilanz.
Ich verstehe, dass die SNB sich nicht wirklich gerne reinreden lassen will. Niemand will das in seinen Job sich reinreden lassen. Aber es scheint mir jetzt verständlich, dass wenn so viel Geld rum ist und das investiert wird und das die reale Wirtschaft beeinflusst, dass die Politik hier eine Mitentscheidung haben will. Jetzt, mir ist es aus deiner Antwort noch nicht herausgekommen, ob da irgendwie ein systemisches Problem vorliegen würde, dass man hier mitreden wolle. Sehe ich das falsch? Du hast vorhin gesagt, aus geldtheoretischer Sicht ist es kein Problem, die große Bilanz, aber eher aus systempolitischer Sicht.
Ja, aus politökonomischer Sicht ist die hohe Bilanz für die SNB ein Problem, weil die SNB sich nicht zu fest reinreden lassen möchte, verständlicherweise, wie du es angetönt hast. Und jetzt wird ihr ein bisschen reingeredet, weil sie eben derart große Beträge rumschiebt und dementsprechend Aktienpreisen von Firmen hoch oder runter treibt, die gewissen Leuten mehr passen und anderen Leuten weniger. So, es ist einfach etwas mehr im Fokus. Was man vielleicht sagen kann zu dieser ganzen Anlagepolitik ist, was die Argumentation der Nationalbank ist, wenn wir schon aufgenommen haben, was die Gegner dieser Anlagepolitik sagen. Die Nationalbank sagt, wir möchten möglichst marktneutral investieren, wir möchten möglichst nicht auswählen, in was wir investieren, also möglichst nicht sagen, ja, diese Firma, die passt uns und diese Firma, die passt uns nicht, weil die SNB da ein bisschen Angst davor hat, dass sie dann vom Hundertsten ins Tausendste kommt und dann irgendwann sagen muss, ob diese Firma dort im Mittleren Westen in den USA jetzt investitionswürdig ist oder nicht. Das ist so ein bisschen die Logik der SNB, die sagt, wir investieren quasi einfach in alles, was es auf dem Markt gibt.
Okay. Die SNB, wenn ich das richtig interpretiere, hat ein bisschen Angst vor diesen politischen Konsequenzen oder auch diese politischen Entscheidungen mittreffen zu müssen. Jetzt das Niedrigzinsumfeld und die Anleihenkäufe oder auch die Aktienkäufe haben aber große verteilungspolitische Konsequenzen. Auf der Suche nach Rendite landet das Geld im Kapitalmarkt und in Immobilien. Und als Folge davon steigen die Aktien- und Immobilienpreise viel stärker als die Löhne. Und das heißt de facto, dass reiche Menschen mehr profitieren als arme Menschen, weil sie schlicht mehr Aktien und Immobilien besitzen. Was heißt das für die Unabhängigkeit der Zentralbank? Sind verteilungspolitische Entscheidungen nicht Sache der demokratisch legitimierten Politik?
Ja, ich denke, ich muss vielleicht ein bisschen bei der Prämisse deiner Frage anfangen. Ich denke, du hast recht, das sind vor allem reiche Leute, die viel Aktien besitzen. Ich habe gerade heute einen Artikel gelesen im Wall Street Journal und der hat gesagt, dass die 10% reichsten Amerikaner 87% der Aktien halten. Und der Aktienmarkt, der hat sich eigentlich schon wieder komplett erholt von diesem großen Crash, den wir hatten im März, dort ging es 30, 35% nach unten und alle Verluste sind schon wieder wettgemacht. Und das wird auch der Politik der US-Notenbank zugeschrieben. Die Notenbank hat diese Aktienkurse gestemmt, gedrückt, hochgedrückt, die haben sich erholt. Das macht natürlich die Reichen quasi wieder reicher im Vergleich zum Tiefstand von Mitte März oder Ende März oder wann immer das war. Die Frage ist aber, was ist das Counterfactual? Was wäre dann passiert, wenn die Fed nichts gemacht hätte? Dann wären die Aktienkurse vielleicht immer noch auf dem gleichen Niveau wie damals, Mitte oder Ende März, sehr, sehr tief, mit 35% Verlust gegenüber Anfang Jahr. Aber vielleicht wäre dann auch die Arbeitslosigkeit sehr, sehr viel höher. Also wir reden von sehr, sehr viel höher. Anfang der Krise gab es Leute, die haben Zahlen herumgereicht von 25%. Jetzt sind wir bei 10%. 10% ist hoch, aber 25% wäre natürlich noch deutlich höher gewesen. Und von Arbeitslosigkeit betroffen sind vor allem arme Leute. Das heißt, wenn die Fed es schafft, dass die Arbeitslosigkeit eben nur 10% ist statt 25%, dann verringert das eigentlich die Einkommensungleichheit. Also zusammengefasst, es ist gar nicht so klar, ob diese expansive Geldpolitik, die wir jetzt gesehen haben in dieser Krise, tatsächlich zu einer Erhöhung der Ungleichheit führt in den Einkommen. Das ist eine sehr umstrittene Frage auch in der Forschung.
Vielen Dank für diese Präzisierung. Jetzt, es ist klar, dass wenn sie nichts gemacht hätte, dass das den Ärmeren noch viel mehr geschadet hätte. Jetzt haben wir vorhin kurz über dieses Prinzip des Helikoptergelds gesprochen und du hast da auch eine dieser Einwände, die es gibt, erwähnt, dass die Leute sich zu fest daran gewöhnen könnten, etwas quasi gratis zu erhalten. Jetzt ist es aber so, dass wenn durch Anleihenkäufe, Aktienkäufe diese Preise künstlich gestützt werden von der Nationalbank, erhalten die Reichen eigentlich auch, oder sagen wir einfach, die Besitzer dieser Wertgegenstände oder Wert, wie sagt man dem?
Schriften
Der
vielleicht, ja.
Wertschriften, die halt erhalten ja eigentlich auch etwas gratis. Ist das vergleichbar?
Ja, auf eine Art vielleicht, auf eine andere Art nicht. Das finde ich jetzt eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es gibt einen wichtigen Unterschied. Wenn man Helikoptergeld macht, ist das Ziel der Politik, jemandem etwas zu schenken. Jemandem Geld zu schenken, jemandem einen Steck zu schicken über 1000 Franken zu Weihnachten beispielsweise. Das ist das Ziel, Geld zu verschenken. Bei dieser Politik, die wir jetzt im Frühling gesehen haben, dieser expansiven Geldpolitik als Reaktion auf die Krise, war das Ziel nicht, die Aktienpreise aufzublähen oder den Aktienmarkt wieder auf alte Höchststände hochzudrücken. Das Ziel war, zu verhindern, dass wir in eine Finanzkrise schlittern. Das Ziel war zu verhindern, dass 25% der Leute in den USA beispielsweise arbeitslos werden. Dieses Ziel hat man meiner Meinung nach erreicht. Wir sind nicht in einer Finanzkrise, noch nicht. Wir hoffen auch, dass wir nicht da reinkommen werden. Die Arbeitslosigkeit, wie gesagt, ist auf rund 10%. Da hat man wahrscheinlich auch Schlimmeres verhindert. Und diese hohen Aktienkurse sind ein Nebeneffekt dieser Politik. Darf man natürlich darüber nachdenken, wie kann man diesen Nebeneffekt angehen, aber es unterscheidet sich schon sehr, sehr klar von Helikoptergeld, weil beim Helikoptergeld ist das Ziel, den Leuten Geld zu schicken. Bei
Ist
dieser
es,
Politik, die wir jetzt gesehen haben, ist es nicht das Ziel, die Aktienpreise aufzublähen.
ist es nicht aber auch dort das Ziel, die den Leuten Kaufkraft zu geben, damit sie es in der Wirtschaft ausgeben können, damit die Wirtschaft wieder arbeitet oder damit gekauft wird, damit konsumiert wird, damit eben Leute nicht auf die Straße gestellt werden, weil eben Geld vorhanden ist, mit dem konsumiert wird? Also ich sehe quasi das Helikoptergeld, wie du es am Anfang erklärt hast, da hatte mir auch den Eindruck gemacht, dass es das Ziel ist, den Leuten die Möglichkeit geben, die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Nicht unbedingt das erste Ziel ist, die Leute einfach mit Geld gratis zu versorgen.
Ja, das stimmt. Dann, du sprichst eigentlich etwas an, was bekannt ist in der Literatur als Greenspan-Put. Das war Alan Greenspan, der war in den 90er Jahren der Vorsitzende der US-Notenbank. Und er hat diese Idee geprägt, dass man die Finanzmärkte einfach in Krisen schlittern lässt und dann kommt die Notenbank und wischt die Sauerei quasi auf, wenn die Blase platzt und schaut, dass nicht alles ganz den Bach runtergeht. Und diese Art und Weise, über die Geldpolitik nachzudenken, hat ein bisschen dazu geführt, dass die Finanzmarktteilnehmer wissen, dass die Notenbanken immer einschreiten werden, wenn es zu einem großen Crash kommt an den Finanzmärkten.
Wie könnte die Politik zum Beispiel den verteilungspolitischen Konsequenzen der Zentralbankpolitik entgegenwirken?
Ja, hier ist wieder ein bisschen die Frage, was sind auch die verteilungspolitischen Konsequenzen der Notenbankpolitik? Führen sie dann wirklich zu mehr Ungleichheit? Wenn wir mal davon ausgehen wollen, dass das zu mehr Ungleichheit führt, ist eine Möglichkeit immer Steuern. Also wenn man identifizieren kann, wer von einer Politik, von einer Notenbankpolitik profitiert, kann man diese Leute immer besteuern, wenn man das möchte. Problem ist natürlich, zuerst muss man wissen, wie es wirkt, und dann muss man wissen, auf wen es wirkt, und dann muss man wissen, wie fest es wirkt. Und das ist in der Praxis alles nicht ganz so schwierig. Aber prinzipiell, wenn wir im Lehrbuch sind, wenn wir in der makroökonomischen Theorie sind, eine Steuer.
Vielen Dank, Fabio Ganetsch, für dieses Gespräch. Ich erinnere, du hast einen sehr guten Podcast über Geldpolitik. Er heißt Geldcast und ist auch überall, wo man Podcast kriegt, daher erhältlich. Ich werde es auf der Webseite verlinken, sowie auch deinen Twitter-Handle, wo du auch aktiv deine Einschätzungen gibst.
Super, danke dir vielmals.
Das ist das Gespräch mit Geldökonom und Wirtschaftsjournalist Fabio Ganetsch. Ich hoffe, es ist für dich genauso interessant und lehrreich wie für mich. Falls dir die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Hauptstadtbericht abonnierst und weiterempfiehlst. Wenn du Fragen hast, Feedback oder auch Ideen für weitere Themen oder Gesprächspartner, freue ich mich auf dein Mail. Das kannst du schicken auf janosch.ammann@hauptstadtbericht.eu. Liebe Grüße aus Brüssel, in die Schweiz. Auf Wiederhören.